Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute mit dem Autor und Pressesprecher von Hessens größtem Musikfestival, dem Schlossgrabenfest in Darmstadt,
Florian Sitzmann.
Und Gastgeberin ist Ulrike Knapp. Florian Sitzmann, Sie sind vielleicht einigen Hörerinnen und Hörern bekannt, denn Sie waren schon mehrfach im Fernsehen, im Hörfunk und es gab auch viele Zeitungsberichte über Sie. Ihr Schicksal hat so manchen bewegt, vor allem aber vielleicht die Tatsache, wie Sie damit umgehen. Sie sind 1976 geboren und hatten mit knapp 16 Jahren einen schweren Motorradunfall. 1992 überrollte sie ein LKW und zerschmetterte ihre Beine. Damals waren sie 2,04 Meter groß, heute sind sie nur noch die Hälfte, ein halber Mann. So haben sie auch ihr Buch genannt, Der halbe Mann, das 2009 erschienen ist. Dem Leben Beine machen, das ist der Untertitel. Wir werden über dieses Buch sprechen und Sie werden uns auch daraus noch vorlesen. Jetzt möchte ich aber erst einmal von Ihnen hören, was damals 1992 passiert ist.
Ja, ich war mit meinem besten Freund Stefan damals auf der Rückfahrt eines Kurzurlaubes aus Holland. Und ja, wir waren einfach übermüdet und abgeschafft und hätten einfach nicht weiterfahren sollen, haben das aber getan. Wir sind mit dem Motorrad unterwegs gewesen, ich saß hinten drauf, war der Sozius. Stefan war etwas älter als ich.
Sie waren 15, ne?
Ich war damals 15, genau, Übergang zu 16, also kurz vor meinem 16. Geburtstag war das. Und dann war das so, ja, wir waren eben sehr müde und schlapp.
Und sind warum? Dann einfach, waren Sie müde und schlapp? Hatten wir sind, gefeiert, oder?
Nee, wir haben nicht gefeiert, also nicht unmittelbar davor. Die Fahrt war einfach sehr anstrengend. Es hat geregnet und es war sehr kalt. Und dadurch, dass es auch geregnet hat, haben wir sehr lange gebraucht für diese Rückfahrt. Also ich glaube 9 Stunden bis zu diesem Punkt, an dem wir dann waren. Ja, dann sind wir nochmal an eine Raststelle gefahren, nochmal getankt, nochmal gegessen und hatten auch nur noch eine Dreiviertelstunde bis nach Hause. Ja gut, wie gesagt, wir hätten nicht weiterfahren sollen, haben wir aber getan. Wir wollten nach Hause. Ich hatte am nächsten Tag Schule. Stefan musste wieder zur Arbeit. Und so sind wir wieder aufs Motorrad draufgestiegen und er ist losgefahren. Und auf dem Beschleunigungsstreifen, der dann zur Autobahn führte, ist er in seiner Erschöpftheit, will ich es jetzt mal nennen, zu weit nach links gefahren. Dann kam von hinten ein 20-Tonner und hat uns eigentlich überrollt.
Das heißt, Ihr Freund ist dann auf den Grünstreifen gefallen und Sie nach links auf die Fahrbahn.
Und ich habe den anderen Weg genommen, genau. Ich bin nach links gefallen auf die Fahrbahn und dann unter der Laster gefallen.
Haben Sie noch Erinnerungen, was danach passiert ist?
Ja gut, also in dem Moment habe ich meine Augen geschlossen und alle Glieder von mir gestreckt im Grunde.
Haben Sie Erinnerungen an diesen Unfall direkt?
Ja, ich weiß das alles noch ganz genau.
Können Sie sich erinnern, wie Sie gefallen sind?
Ja, ich bin gefallen und ich habe gemerkt, das wirbelt jetzt alles so hin und her. Und also ich hatte auch keine Schmerzen oder sowas. Ja. Ich habe irgendwie nur Krach gehört und auf einmal war es wieder still. Ich habe die Augen aufgemacht und habe gemerkt, okay, ich liege auf der Autobahn. Habe mir die Brille abgenommen, habe mir den Helm abgenommen. Dann wollte ich mich aufrichten und das ging natürlich nicht. Also ich habe nur so hochgeguckt und da war jetzt keine große, ich sag mal, Zerstörung zu sehen. Ja. Es war einfach ein komisches Gefühl, wie betäubt alles an den Extremitäten. Und dann kam auch schon der Stefan angerannt, der mir auch gesagt hat und signalisiert hat, bleib liegen, steh nicht auf. Ja. Beweg dich am besten gar nicht. Aber das war mir natürlich zuwider. Ich wollte ja da weg. Also ich wollte aufstehen und wollte da weglaufen, aber es ging natürlich nicht. Und ja gut, so lag ich dann da. Und lag auch sehr lange da, also mindestens eine halbe Stunde. Dann kam der...
Wieso hat das so lange gedauert, bis dann ein Unfallwagen kam?
Das weiß ich nicht mehr so genau. Also im Anschluss lag ich dann auch noch in diesem Wagen. Ich glaube 2 Stunden auf der Autobahn. Sollte vom Hubschrauber abgeholt werden. Aber der konnte nicht starten wegen des Unwetters, das gerade über uns tobte. Und so musste ich dann auf der Autobahn einfach da noch in diesen fahrenden OPs liegen. bis ich dann irgendwann nach Oggersheim in die Unfallklinik geflogen wurde.
In welchem Monat war das?
Das war der Monat August. Es war der 31. August 1992.
Und wieso können Sie heute so über diesen Unfall erzählen? Wie lange hat das gedauert, bis Sie da überhaupt drüber erzählen konnten?
Also die erste Frage, warum kann ich darüber erzählen? Weil ich glaube, dass das meine Passion ist, mit meiner Behinderung so umzugehen und das auch anderen so zu erzählen und zu beschreiben, dass es denen vielleicht auch noch was bringt, mit ihrer Schwierigkeit, die sie haben, was auch immer das sein mag. Es muss ja kein körperliches Gebrechen sein. Ja gut, ich konnte ziemlich schnell darüber erzählen. Aber bis ich das alles richtig verarbeitet hatte, hat ungefähr 3 Jahre gedauert. Das kann ich so sagen. Nach 3 Jahren habe ich dann nochmal so eine Kinderfreizeit betreut, bei der ich auch den Stefan kennengelernt hatte. Also Arbeit für die Jugendpflege in Darmstadt. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich das jetzt nochmal mache und die Kinder mich ganz viele Sachen fragen, warum sitzt du im Rollstuhl und wie funktioniert das alles bei dir? Und mir das nichts ausmacht, dann ist das Thema abgeschlossen für mich. Und das habe ich gemacht und das war dann so. Und das war nach 3 Jahren.
Könnten Sie ganz kurz Ihre Krankenhauszeit schildern und ganz kurz die Reha, auch wenn es eine ganz lange Zeit war und wahrscheinlich auch die wichtigste Zeit vielleicht überhaupt in diesen ganzen Jahren, weil ja alles verarbeitet werden musste in
okay,
dieser,
also ganz,
in dieser
ganz
Zeit.
Kurz,
ja?
Ganz kurz und knapp. Krankenhaus hat bei mir bedeutet, im Grunde also intensiv 2 Jahre, mich in Deutschlands schönsten Krankenhäusern aufzuhalten. Immer mal wieder mit Unterbrechungen, aber es gab auch viele Operationen danach und
ja, 50 habe ich gelesen.
Ja, das waren über 50 unterm Strich. Und ja gut, also das waren jetzt nicht nur schwierige Zeiten. Ja, natürlich war da viel Schmerzen dabei und auch irgendwie Wut, aber also zu einem großen Teil auch Zufriedenheit und dass meine Familie da war, mich unterstützt hat, dass ich überhaupt noch lebe. Ja, das war ja sofort auf Intensivstation am Anfang auch den Gedanken, den ich da gepflegt habe. Ja, ich bin ja so froh gewesen, dass ich überhaupt noch lebe. Und das hat mir auch den Antrieb gegeben, da weiterzumachen. Also ich wollte ja gar nicht mehr einschlafen. Und womöglich am nächsten Tag nicht mehr aufwachen. Also das wäre überhaupt nicht denkbar gewesen.
Wann ist Ihnen denn klar geworden, dass Ihre Beine futsch sind?
Ja gut, das war ja im Grunde also unmittelbar, nachdem sie mich aus dem künstlichen Koma haben aufwachen lassen. Also eine Woche nach dem Unfall, an meinem 16. Geburtstag.
Und wie haben Ihre Eltern reagiert? Und Ihre Brüder? Sie haben ja noch 2 Brüder.
Ja, ich habe noch 2 Brüder und eine Schwester.
Und Großeltern?
Also ich kann vom Anfang erstmal nur die Reaktion meiner Eltern wiedergeben, weil das waren die einzigen Menschen, die da waren. Ja gut, die haben mir natürlich dann gleich gesagt, nachdem man abgefragt hatte, ist der Florian immer noch der, der vorher im Unfall war. Also hat jetzt sein Gehirn oder irgendwas auch noch was abbekommen, als das klar war, dass das alles normal war. Haben sie mir auch ziemlich schnell gesagt, dass ich keine Beine habe. Also haben mich gefragt, ob ich noch weiß, was passiert ist. Ja und dann habe ich gewusst, ja okay, ich habe einen Unfall gehabt mit dem Stefan und irgendwas ist mit meinem Bein, was ist da los? Und dann ging es auch darum, ja okay, dann da war ein Laster mit im Spiel und dann haben sie mich halt gefragt, ja was glaubst du denn, was davon noch übrig ist, wenn da so ein Laster drüber fährt und so und dann ist es mir eigentlich wie Schuppen von den Augen gefallen, ja. Also eine total dramatische Situation und ich konnte da eigentlich nichts anderes tun, als erstmal in Tränen ausbrechen, ist ja klar. Also du wachst auf als 16-jähriger Kerl, mitten in der Pubertät und dann hast du auf einmal keine Füße mehr oder sollst keine mehr haben, ich konnte ja gar nicht nachgucken, also ich lag ja da und konnte mich gar nicht richtig bewegen. Und musste dann darauf vertrauen, was man mir erzählte. Aber es war mir auch so klar, dass es so sein muss. Und ja gut, dann war das so. Und dann kam eigentlich auch gleich eine Schlüsselszene. Ja, das ist ja mal jetzt ein schöner Punkt, die gerade nochmal zu erzählen. Weil dann waren nicht nur meine Eltern da, sondern es kam dann auch im Anschluss eigentlich gleich eine Psychologin in mein Zimmer an mein Bett, die das Ganze begleiten sollte. Das habe ich auch in meinem Buch beschrieben und ich muss auch immer wieder darüber lachen, weil es einfach so eine unmögliche Situation war. Die kam ans Bett und sagte mir dann, Herr Sitzmann, Sie sind jetzt in einer Lebenskrise. Und da habe ich mir gedacht, ach komm, das hätte ich jetzt auch kaum selbst herausbekommen. Und ja, Sie können auch lachen. Also das, ich muss selber immer wieder darüber lachen, weil ich das so unglaublich finde, ja, dass solche Menschen auf andere losgelassen werden. Aber gut, es gehört auch zu meiner Selbsttherapie dazu, ja, das immer alles auch ein bisschen zu belächeln. Sie merken das schon.
Ja, Sie strahlen ja auch eine ganze Menge an Lebensfreude aus, das muss man schon sagen. Wie ging das denn dann weiter mit der Reha? Nach 2 Jahren Krankenhaus, dann Reha und das war ja auch nochmal ein ziemliches Desaster oder Dilemma.
Reha habe ich in meinem Buch auch ausführlich beschrieben, weil das natürlich auch eine sehr richtungsweisende Zeit war für mich. Und Reha war im Grunde, ja, ich habe das Gefühl gehabt, dass mich das aufhält. Also das Reha-Zentrum war für mich ein kleines Ghetto und ich wollte
da
so schnell wie möglich raus. Es war in der Nähe von Heidelberg. Und zwar also auch so weit hinten im Tal drin, dass es da, ich sage jetzt mal einfach so überspitzt, auch kaum Sonne gab. Ja, also es hat alles dazu gepasst irgendwie. Und das größte Problem für mich waren damals Menschen mit geistiger Behinderung, mit denen konnte ich überhaupt nicht umgehen. Weil ich hatte auch vorher, also vor meinem eigenen Unfall, überhaupt gar keinen Kontakt zu behinderten Menschen. Ich habe zwar immer mal wieder in der Schule jemanden gesehen, der mit dem Rollstuhl zum Unterricht kam und fand den auch total cool, weil der auch sauschnell war. Lustigerweise habe ich den jetzt auch viele Jahre später wirklich mal kennengelernt. Aber das war für mich ein Schock, ja. Und da waren so viele geistig behinderte Menschen und nicht so viele körperlich behinderte. Und das hat mir also wirklich zugesetzt. Und ich habe mich da gefragt, was ich da soll.
Wie sah denn diese Reha aus? Was hat man da mit Ihnen gemacht? Was haben Sie denn? Anfang, Sie mussten doch erstmal lernen, sich fortzubewegen ohne Beine.
Das Rollstuhlfahren habe ich dann natürlich auch gelernt, klar. Also inklusive vorne und hinten rausfallen. Also das hat wahrscheinlich jeder, der das neu lernen muss, wie das Laufen hinter sich. Ansonsten habe ich da Krankengymnastik gemacht. Ich habe da meine Schule beendet. Ich wollte auch so schnell wie möglich eine Ausbildung machen. Ich hatte überhaupt gar keinen Bock mehr, in die Schule zu gehen.
Sie wollten ja ursprünglich mal Schreiner werden.
Genau, ich wollte mal Schreiner werden. Das war mein großer Berufswunsch. Und das war natürlich so nicht mehr möglich, so wie ich mir das vorgestellt hatte. Gut, dann gab es einfach einen anderen Plan.
Und wie ging es Ihrem Freund Stefan in dieser ganzen Zeit? Der hat ja das Motorrad gesteuert.
Genau,
also der war ja sicherlich schuldbeladen erstmal.
Ja, also was ich jetzt mal eingangs gleich sagen kann, ich habe ihm nie gesagt, dass er dran schuld ist, weil ich das auch anders in Erinnerung hatte. Und ich auch ganz genau gewusst habe, das bringt überhaupt nichts. Ich brauche ihm jetzt nicht zu sagen, dass er dran schuld ist, weil das weiß er selber. Also, was habe ich getan, um unsere Freundschaft zu retten, die damals auch schon sehr intensiv war und bis heute ja auch angedauert hat. Also, wir sind jetzt schon über 20 Jahre beste Freunde mit so einer Story noch mittendrin. Also, ich denke, das ist schon was Besonderes. Und das habe ich damals schon gewusst, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt. Entweder ich hasse ihn oder ich reiche ihm die Hand und wir machen das zusammen. Und ich habe auch gewusst, dass ich ihn dafür brauche. Also allein die Familie, die auch schon sehr viel Kraft abgegeben hat, die hätte aber auch nicht gereicht dafür. Ich brauchte ihn dafür auch. Und so haben wir uns natürlich gegenseitig gepusht. Am Anfang hat er mir vorgelesen, als ich auf Intensivstation lag. Und irgendwann hat sich das Blatt auch gewendet. Und da konnte er dann auch viel mehr von seinen Schuldgefühlen verlieren, weil er halt gesehen hat, so Mensch, hier der Flo, der macht eine Ausbildung, der ist im Sport aktiv und dann auch irgendwie auch erfolgreich. Und
ja, Sie haben ja dann später Leistungssport auch gemacht.
Ja, habe ich auch.
Aber erst haben Sie mal den Führerschein gemacht. Den haben Sie ja auch schon gemacht. Und davor hatten Sie schon ein Auto.
Ich hatte davor schon ein Auto und ich bin auch davor schon ein Auto gefahren. Das darf mir ja keinem erzählen. Aber ich bin also nachts durch Heidelberg und Neckargemünd gefahren, ohne Führerschein. Das war, glaube ich, 2 Wochen vor der Prüfung. Eigentlich auch total bescheuert, weil ich hätte ja auch dann einfach das lassen können, wenn man mich erwischt hätte. Aber ich wollte das unbedingt. Das war für mich so wichtig, weil dieses Autofahren so eine Mobilität dargestellt hat. Also so eine Freiheit eigentlich auch. Und das hat sich ja bis heute im Grunde durchgezogen. Also das ist ja nie anders geworden.
Sie sind ja ein Autofan geworden oder sind Sie schon gewesen? Ja. Immer schon wahrscheinlich.
Nee, eigentlich noch nicht so. Ich war vorher ein Moped-Fan. Aber mit dem Moped war ja da nicht mehr, ne? Und da habe ich gedacht, also dann mache ich jetzt von 2 auf 4 Räder. Das ist auch gut. Und da bin ich sehr begeistert für.
Ich glaube, in Ihrem Buch beschreiben Sie auch, wie Sie Ihr erstes Auto hatten, das in der Garage stand und Sie durften nicht fahren und haben dann nächtelang in diesem Auto gesessen und Musik gehört. Und habe ich das falsch in Erinnerung?
Ja, das haben Sie richtig in Erinnerung. Das war wenige Tage vor der Entscheidung, nee, ich fahre doch. Ohne Schein.
Ja, haben Sie denn eigentlich vor Ihrem Unfall schon Sport getrieben?
Ich habe vor meinem Unfall auch Sport getrieben, ja. Ich war ja gut so 2,04 Meter groß. Ich war also letztendlich auch prädestiniert für den Sport Basketball. Das habe ich sehr gerne gemacht und ich habe auch Eishockey gespielt. Ich bin auch ein bisschen Fahrrad gefahren, aber mit unseren Eltern waren wir auch wandern. Höchster Berg auf Malle und so und Zugspitze mal. Und also wir waren schon immer aktiv und auch an der frischen Luft. Und
also wie lange hat das dann gedauert, bis Sie auf die Idee kamen, Leistungssport zu treiben?
Ich war Ende 96, nach Beginn meiner Ausbildung, eingeladen beim Günter Jauch bei Stern TV. Und zu dem Zeitpunkt gab es einen kleinen Beitrag, den da gedreht wurde, Extremsport im Rollstuhl. Und ich war damals alles andere als extrem. Also das Einzige, was bei mir extrem war, das war so die Figur. Und nachdem ich diesen
Wieso extrem? Sie haben so zugenommen gehabt.
Ja, ich war sehr schwer. Also ich konnte am Anfang ja gar nichts essen. Ich hatte also auch Probleme mit dem Magen. Und irgendwann ging es dann wieder in dieser Krankenhauszeit. Und dann kam auch meine Mutter und hatte schön frisch gekochtes dabei und so, ja, von Mamas Herd. Also ganz feine, leckere Sachen. Und die hat sich der Flo natürlich schön hinten reingeschoben. Und dann bin ich halt auseinandergegangen wie ein Hefekloß. Ja gut, und dann kam
dann haben sie sich gesehen im Fernsehen,
ja, genau,
und sind erschrocken.
Und dann bin ich erschrocken
gedacht,
und habe
so
gedacht,
nicht
so,
weiter.
Nee, so geht das nicht. Und
so kriegst du keine Mädels.
Ja, das habe ich, glaube ich, in dem Moment gar nicht gedacht. Nee, also ich habe einfach nur gedacht, so nee, das kann so nicht sein. Also ich fühle mich einfach nicht wohl. Das geht nicht. Ja gut, dann habe ich angefangen, Sport zu treiben. Allerdings noch kein Leistungssport, ja, sonst wäre wahrscheinlich gleich die Pumpe in die Luft gesprungen. Aber ich habe mich zumindest so viel bewegt, dass ich das Gewicht verloren habe. Und habe dann innerhalb von 2 Jahren ungefähr 40 Kilo abgenommen. Und da war ich dann stolz drauf und sowas. Und das ging dann einher mit Berufsausbildung und im Job auch erfolgreich gewesen und sehr viel Spaß gehabt. Und irgendwann war dieser Hobbysport mir dann zu wenig, weil ich auch keine Lust mehr hatte, mit meinem Fahrrad hinter den anderen herzufahren. Ich wollte auch ganz gerne mal vorne rausfahren. Ja gut, und dann gab es da eben nochmal ein Quäntchen Ehrgeiz und dann habe ich mich dem Leistungssport zugewandt.
Darüber wollen wir uns nach Ihrem ersten Musikwunsch unterhalten. Die Musik hat Ihnen ja auf die Beine geholfen, wenn ich das mal so salopp sagen darf, oder wie,
ja,
Sie das sagen würde.
Das kann man jetzt so sagen, ja. Insbesondere
die
Musik von
Xavier Naidoo. Der hat ja auch das Vorwort zu Ihrem Buch geschrieben. Was haben Sie sich gewünscht?
Ich habe mir vom aktuellen Album Alles kann besser werden live gewünscht, Mut zur Veränderung.
Sie hören die Sendung Doppelkopf, heute mit dem Autor und Pressesprecher von Hessens größtem Musikfestival in Darmstadt, dem Schlossgrabenfest.
Florian Sitzmann.
Und Gastgeberin ist Ulrike Knapp. Herr Sitzmann, wo haben Sie eigentlich den Xavier Naidoo kennengelernt? Wo sind Sie mit seiner Musik das erste Mal konfrontiert worden? Wieso hat sie so berührt?
Die Geschichte kann ich nicht kurz erzählen, weil sonst verliert sie einfach ihren Charme. Ich habe aber seine Musik schon in die Hände bekommen, als sie noch nicht veröffentlicht war und habe gedacht, okay, ich lege die jetzt einfach mal ein in meinen CD-Player ins Auto. Ich war ja damals dann auch schon mit dem Auto unterwegs, Tag und Nacht, ja, das war ja mein großes Steckenpferdchen und bin dann nach Hause gefahren oder ich wollte nach Hause fahren und die ersten Lieder haben mich schon so dermaßen ergriffen und in seinen Bann gezogen oder in ihren Bann gezogen, dass ich dann nicht nach Hause gefahren bin, sondern die ganze Nacht durch die Gegend gefahren bin, so lange bis der Tank leer war. Und bis zum nächsten Morgengrauen, das waren dann irgendwie 6 oder 7 Stunden, konnte ich dann auch den Großteil der Texte schon auswendig. Ja gut, und so hat es angefangen. Und damit verbunden war dann, dass mir die Person, die mir diese CD gegeben hat, damit verbunden war, dass sie mir angeboten hat, ihn mal kennenzulernen, wenn ich das möchte. Auf einem Konzert dabei zu sein und so. Und da habe ich natürlich nicht lange überlegen müssen. Dann habe ich gesagt, das möchte ich auf jeden Fall, sehr gerne. Und ich war auf diesem Konzert einige Wochen später. Unser Kontaktmann, wie ich ihn jetzt mal nennen will, der hat uns zusammengebracht. Das Xavier wusste dann auch schon einiges über mich. Hat auch nicht groß irgendwie die Rede geschwungen, sondern kam einfach, hat mich in den Arm genommen, hat mir ins Ohr geflüstert, dass es schön ist, dass ich da bin. Und wir haben gleich noch ein bisschen Zeit zu reden. So habe ich den Xavier Naidoo kennengelernt.
Können Sie sich erklären, was diese Musik hat, was Sie da so besonders anspricht?
Na ja, gut, also ich meine, abgesehen von der Tatsache, dass sie auch sehr gefühlvoll ist und dass sie halt auch in unserer Sprache geschrieben und gesungen ist, zumindest zum größten Teil. Das könnte auch eine gesungene Predigt sein, wenn man sich das mal vor Augen führt und richtig einverleibt. Also für mich war das oft ein Wegweiser und ich habe mich daran orientiert und habe mir Gedanken über mein Leben gemacht mit den Fragen, die er mir in seinen Texten gestellt hat, wie wahrscheinlich auch viele andere. Bei mir hat das gut funktioniert. Ich war von Grund auf schon ein positiver Typ und ich wollte ja leben. Ich habe so viel vorgehabt, ich habe so viele Träume gehabt, die ich verwirklichen wollte und die ich auch immer noch verwirklichen will, dass es da jetzt keinen direkten Motivator geben musste. Aber es war auf jeden Fall eine große Hilfe. Und ich bin ja auch selber musikalisch und ich finde Musik so toll, weil man damit so viel ausdrücken kann.
Sie spielen auch Gitarre.
Ich spiele auch Gitarre und hätte ich sie dabei, würde ich Ihnen jetzt was vorspielen. Aber ich habe mein Buch dabei.
möchte mal für die Hörer, die sich jetzt erst zugeschaltet haben, wiederholen, dass Florian Sitzmann 1992 bei einem Motorradunfall beide Beine verloren hat. Ein LKW hatte ihn überrollt. Heute sprüht er vor positiver Energie, hat ein Buch geschrieben, Der halbe Mann, dem lieben Beine machen. Und er hat sich zur Marke gemacht, zur Marke Sitzmann. Darüber werden wir noch sprechen in dieser Sendung. Erst aber mal zum Leistungssport. Wann und wie fing das an mit dem Handbike?
Ja gut, ich bin ja vor allen Dingen gefahren, um Gewicht zu verlieren, weil ich ja so dick war nach meinem Unfall und dann wieder so Hunger hatte und mich nicht bewegt habe. Und aus diesem Hobby-Fahrradfahren wurde dann irgendwann Leistungssport, weil ich ja nicht mehr hinterherfahren wollte. Ich wollte vorausfahren. Ich wollte mich mal mit den guten Fahrern aus unserem Land messen und habe dann am Heidelberg-Marathon teilgenommen, 2001. Das war mein erstes Rennen. Hatte dafür auch ein bisschen trainiert und es war einfach eine riesen Gaudi, ja, mit so vielen Fahrern auch mal unterwegs zu sein.
Sie haben es ja dann zum deutschen Meister geschafft, ne?
Ja, ich bin...
Zunächst mal.
Ja, ich wurde deutscher Meister im ersten Jahr zweimal, also in zwei verschiedenen Disziplinen. Ende diesen Jahres wurde ich dann Silbermedaillengewinner bei der Weltmeisterschaft.
Das war im Jahr 2002.
Das war ja. 2002, genau. Dazwischen habe ich nochmal einen Streckenrekord beim Stuttgart-Marathon aufgestellt. Das war quasi so ein Trainingslauf für mich. Aber ich war auch sehr ehrgeizig. Ich war täglich auf meinem Fahrrad. Also es war quasi eine Einheit, das Fahrrad und ich.
Ja, und dann kam die Weltmeisterschaft.
Und dann kam die WM, ja.
Ja.
Bei der sogar meine Oma da war.
Und wo hat die stattgefunden?
Ja, die war leider, muss ich jetzt hier an dieser Stelle mal sagen, die war leider in Altenstadt. Im Allgäu, also ein ganz toller Ort, ja. Nur wenn man sich eine Weltmeisterschaft vorstellt, dann denkt man gleich so, wow, jetzt fliegen wir ins Ausland, ja. Wir setzen uns ins Flugzeug und ganz neues Terrain, was wir da betreten und wo muss es dann stattfinden? Natürlich in Deutschland. Also es war ein bisschen enttäuschend, aber es war mir dann auch egal, weil ich wollte ja eine Medaille gewinnen. Das war ja der einzige Grund.
Und dann ging es weiter, dann kamen die Paralympics, oder?
Im Folgejahr 2003 kam erstmal eine deutsche Meisterschaft, die ich auch nochmal gewonnen habe. Genau, da habe ich nochmal Gold gewonnen. Und dann im Anschluss kamen die Paralympics in Athen.
Das war ja Ihr großes Ziel damals, ne?
Das war damals mein großes Ziel, genau. Dafür habe ich auch sehr lange trainiert, habe mich da also über ein Jahr sehr, sehr intensiv vorbereitet und bin dann dahin gefahren als Medaillenhoffnung für Deutschland. Und das ist eigentlich auch kurz erzählt. In zwei möglichen Rennen, in denen ich eine Medaille hätte gewinnen können, hat mein Material versagt. Und ich musste das Rennen abbrechen.
Was heißt das, Material hat versagt?
Also ich habe hier im Rollstuhl so ein Luftkissen liegen, auf dem ich sitze, weil mir das sonst zu hart ist. Und dieses gleiche Kissen hatte ich auch im Bike liegen. Und ich habe auch natürlich die ganzen Jahre die Rennen damit gefahren, habe damit trainiert. Also es war mir nicht neu. Dieses Kissen hat auch noch nie Probleme gemacht vorher. Natürlich in wichtigen Rennen in Athen dann bei den Paralympics ist es dann kaputt gegangen. Also das Ganze stand unter einem nicht guten Stern.
Wie haben Sie sich da gefühlt? Alles umsonst, ganze Training, ein Jahr.
Ja, also das war natürlich ein Tiefschlag. Also so aufsteigend, wie meine ganze Karriere seit 1992 in allen Bereichen sich fortgeführt hatte, so schnell ist es da wieder runtergegangen. Also das war natürlich schon ein ganz schneller Tiefschlag und eine ganz große Enttäuschung.
Aber Sie haben sich wieder aufgerappelt und dann kam die ganz große Kraftprobe, meine ich zumindest. Also
ja, es hat einen Moment gedauert. Ja,
wie lange hat das gedauert, bis Sie die Strecke Trondheim-Oslo gefahren sind?
540 Kilometer war es lang und wir haben 30,5 Stunden dafür gebraucht.
Wann war das nach Athen?
Ach so, wann es nach Athen war. Das war nach Athen, also Ende 2004 war Athen und im Sommer 2006 war Norwegen. Allerdings mussten wir uns ja auch mindestens ein Jahr vorbereiten. Also ich habe nach ungefähr 6 Monaten nach Athen gemerkt, wo ich hingehöre, nämlich aufs Fahrrad und an die frische Luft. Und gut, dann war das beschlossene Sache irgendwann.
Und dann sind Sie 540 Kilometer gefahren, am Stück?
Am Stück, ohne zu schlafen, nur kurz mal eine Pinkelpause gemacht.
Wie kann man sowas aushalten?
Riegel reingeschoben. Ja, das weiß ich heute auch nicht mehr so genau. Also ich habe auch immer gesagt, ich würde es nur dann machen, nochmal. Das erneuere ich auch an dieser Stelle gerne nochmal. Ich würde es nur nochmal fahren, wenn es jemanden gibt, der unsere Zeit schlägt. Und bis heute gab es keinen.
Also Sie hatten als Vorgabe, habe ich gelesen, 45 Stunden Und Sie haben dann die Rekordzeit von 30 Stunden und 30 Minuten erreicht.
Ja, man muss jetzt an der Stelle natürlich dazu sagen, also bis dato gab es noch gar keinen Handbiker, der dieses Rennen überhaupt gefahren ist. Das ist eigentlich ein Rennen, was ganz normale Menschen auf einem Zweirad fahren.
Ist da nicht Ihr Freund Stefan auf dem Fahrrad mitgefahren?
Der ist mitgefahren. Er hat sich nach langer Überredungszeit, hat er sich dann darauf eingelassen, diese Kraftprobe mit mir zusammen zu machen und hat dann auch mit mir zusammen trainiert.
Und der hat 30 Stunden ohne Unterbrechung
auch
auf dem Rad
gesessen? Auch er hat 30,5 Stunden vor oder hinter mir auf seinem Fahrrad sich einen abgestrampelt. Ja, genau. Wir sind zusammen gestartet und sind auch zusammen angekommen.
Und wenn ich richtig informiert bin, dann hat sie ja in dieser Zeit auch ihre Frau, die Evelyn, unterstützt.
Also unterstützt ist es was anderes, aber sie war dabei. Die war damals noch nicht meine Frau.
Sie hatten aber schon vor zu heiraten, oder war das?
Ja, wir haben
mich falsch informiert, habe ich irgendwas Falsches gelesen.
Ja, wir haben im Anschluss an dieses Rennen haben wir dann auch geheiratet. Ja.
Und dann haben Sie ja auch eine Tochter bekommen.
Genau. Die Emily, ja, die ist jetzt 3.
Und ihr haben Sie Ihr Buch gewidmet, Der halbe Mann, dem Leben Beine machen. Und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt mal ein kleines Stück aus Ihrem Buch hören.
Gut, Sie haben jetzt vielleicht schon mitbekommen, dass ich meine ganze Geschichte natürlich auch mit viel Humor bearbeite und verarbeitet habe. Und das kommende Kapitel, in der ich die Behinderung auch so ein bisschen auf die Schippe nehme, das sagt das eigentlich ganz gut aus. Das Kapitel heißt »Sag es laut«. Der gemeine Behinderte an sich fährt ja nicht solche Autos. Wenn er überhaupt ein Auto hat, dann einen praktischen Kombi, in den er seinen praktischen Rollstuhl packen kann. Das Auto silberfarben, der Rollstuhl beige. Musik hört der Behinderte sicher auch sehr gerne, weil ihm ja sonst nicht viel vom Leben bleibt. Lesen geht natürlich auch noch. Und dann, ganz wichtig, der Computer. Mit dem kann er sich durch das Internet chatten und mit Leuten kommunizieren, die auf diese Weise nicht mitbekommen, dass er behindert ist. Und modisch ist er natürlich auch nicht. Ja, wozu auch? Er geht ja eh nur vor die Tür, wenn es sein muss. Vielleicht zur Selbsthilfegruppe und dann, wenn der Kühlschrank leer ist. Und Frauen? Frauen gibt es ganz klar auch keine. Und wenn? Sind die ebenfalls behindert. Das passt dann und ist erlaubt. Rührend. Die anderen Frauen, die gesund und munter sind, die lächeln ihn schwesterlich an. Und sollte sich eine verirren und sich tatsächlich in ihn verlieben, dann ist dieses Glück eigentlich gar nicht zu fassen. Wenn der Behinderte mit dem Auto in die Stadt fährt, dann hat er seinen Behindertenausweis gut sichtbar hinter seiner Windschutzscheibe liegen. Die Welt ist geregelt, auch wenn er nichts mehr geregelt bekommt. Stereotypen? Schubladen? Nicht differenziert genug? Es gibt Menschen, die so über Behinderte denken. Sie katalogisieren nach geht gerade so, schlimm behindert und schnell wegschauen. Diese herauszufordern, macht mir einen Heidenspaß.
Das war also ein Auszug aus Ihrem Buch Der halbe Mann, dem Leben Beine machen. Hat Ihnen das Schreiben geholfen, mit Ihrem Schicksal fertig zu werden?
Nee, also das hat jetzt damit nichts mehr zu tun gehabt. Also natürlich ist das Schreiben eines solchen Buchs, einer Biografie, eigentlich eine ganz große Reflexion seines Lebens. Und die ist auch zeitweise anstrengend. Aber ich habe das Buch nicht dafür gebraucht, um mit meiner Situation mich zurechtzufinden oder das zu akzeptieren.
Wollten Sie anderen Mut machen?
Das war auch ein Grund, ja.
Möchten Sie Vorbild sein? Sie hatten ja auch Vorbilder,
ohne mir selbst
oder?
Auf die Schulter zu klopfen, weiß ich, dass ich das bin. Und da ich dieses Amt mit Würden trage und auch mir also der Verantwortung bewusst bin, was das bedeutet, deswegen habe ich auch ein Buch geschrieben. Ich glaube einfach, dass es auch meine Passion ist, das zu tun. Nicht nur meine Lesungen da vor vielen hunderten Menschen durchzuführen, sondern mich auch auf der Straße ansprechen zu lassen und einfach offen mit meiner Behinderung oder mit meinem Leben umzugehen. Ich weiß, dass das vielen was bringt.
Wie ist das möglich, dass Sie überhaupt so unternehmungslustig sind, also so lebensbejahend?
Also
waren Sie das vorher auch schon
also,
wahrscheinlich?
Also als Herz würde man vielleicht sagen, ich habe halt noch richtig Bock aufs Leben. Ja, ich habe mir da den Spaß nicht verderben lassen.
Sie sind ja nicht nur Autor und Leistungssportler, Sie sind ja auch Kaufmann und Sie sind sozial engagiert und wie gesagt Vorbild für viele Menschen. Wie sind Sie denn nun zu Ihrem Job als Pressesprecher von Hessens größtem Musikfestival in Darmstadt gekommen, dem Schlossgraben-Festival?
Ich bin selbst schon seit eigentlich einem Jahrzehnt Gast auf diesem Fest. Und die Veranstalter, den Timo Gutfried und den Freddy Grossmann, kenne ich auch schon sehr lange. Der Kontakt kam über meinen Bruder, Denn der Timo Gutfried ist ein Zivildienstkollege von meinem Bruder gewesen. Und so hatte ich da schon, ja, eben vor einem guten Jahrzehnt Kontakt mit den beiden Herren. Wir haben uns immer mal wieder so unterhalten, Smalltalk. Und nachdem mein letzter Arbeitgeber nicht mehr aktuell war für mich und ich wusste, ich werde jetzt.
Was war das für ein Arbeitgeber?
Das war ein Kunstprojekt mit dem Namen Brave Art. Das war eine Initiative zur Förderung Körperbehinderter in der Kunst. Auch eine sehr spannende Sache. Verdient auch viel Förderung, meiner Ansicht nach.
Und was war da Ihre Aufgabe? Bereich.
Da war ich Mädchen für alles im Grunde. Die Webseite gestalten, Kontakte machen mit Künstlern und. Also ich habe verschiedene Sachen gemacht. Wir haben eine Messe organisiert zusammen, in der wir dieses ganze Projekt vorgestellt haben und bei der man dann auch live malen konnte und Bild hauen konnte und Musik am Computer kreieren. Da gab es ganz, ganz viele Sachen. Grund fürs Ausscheiden war im Grunde, dass die Sponsoren für dieses Projekt ausgeblieben sind. Und so musste ich mich umorientieren nach was Neuem. Das war die Zeit, in der vor 4, 5 Monaten damals mein Buch veröffentlicht wurde und eben der Timo von seiner Mutter mein Buch zu Weihnachten geschenkt bekam, das gelesen hat und mir aus dem Skiurlaub eine SMS geschrieben hat, hier, ich habe dein Buch gelesen und so, fand ich total stark, ja, also hat mich schwer beeindruckt und wenn ich wieder da bin, lass uns doch einfach mal auf ein Bierchen treffen. Gut, ich trinke gar keinen Alkohol, aber das macht ja nichts. Ich habe dann zurückgeschrieben, auf jeden Fall super, machen wir gerne und übrigens, ich suche auch einen Job. Das war auch ein Teil meines Netzwerkes, an die ich das rausgehauen hatte, dass ich wieder arbeitssuchend bin. Dann hat er mir zurückgeschrieben, ja, das passt ja super, weil wir haben jetzt gerade besprochen, dass wir für diesen Bereich Öffentlichkeitsarbeit auch wirklich jemanden einstellen müssen. Ich bin in einer Woche wieder da, lass uns dann treffen und dann besprechen wir das alles. Und so hat es angefangen.
Und wie sieht jetzt Ihr Tag aus? Was machen Sie jetzt dort genau?
Ich betreue nicht nur die Radioanstalten während der Produktion auf dem Fest, also dann 4 Tage lang, sondern auch die Zeitung, also die ganzen Redakteure der großen Tageszeitungen in Darmstadt, das Darmstädter Echo natürlich und Frankfurter Rundschau und wie sie alle heißen, FAZ. Ich betreue auch die Künstler, ich mache Interviews mit den Künstlern, ich koordiniere einfach die Fotografen auf dem Fest, dass auch genug Bildmaterial entsteht für uns, ich pflege die Webseite, ansonsten bin ich auch Mädchen für alles. Wir haben seit letztes Jahr wieder 2 Azubinen bei uns. Die müssen auch Arbeit bekommen und versorgt werden. So gibt es auch hin und wieder mal ein paar Spezialaufträge, die ich dann auch gerne bearbeite. Aber so dieses ganze Ding rund um die Medien, was auch immer das sein mag, das ist mein Ding, weil ich ja auch selbst in meiner privaten Sache mit dem halben Mann damit viel zu tun habe.
Apropos Musik, wir kommen mal zum zweiten Musikwunsch.
Da habe ich mir wieder vom aktuellen Album Alles kann besser werden live Bitte hör nicht auf zu träumen ausgesucht.
Bitte hör nicht auf zu träumen von einer besseren Welt. Fang mir an aufzuräumen, hau sie auf, wie sie dir gefällt. Bitte hör nicht auf zu träumen von einer besseren Welt. Fang mir an aufzuräumen, hau sie auf, wie sie dir gefällt. Bitte hör nicht auf zu träumen von einer besseren Welt.
Sie hören die Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit dem Autor und Pressesprecher von Hessens größtem Musikfestival, dem Schlosskramfest in Darmstadt,
Florian Sitzmann.
Und Gastgeberin ist Ulrike Knapp. Herr Sitzmann, Sie haben 1992 nach einem Motorradunfall beide Beine verloren, haben sich aber regelrecht zur Marke gemacht. Erzählen Sie uns doch mal was drüber. Also ich kann gerade mal ganz kurz was zitieren aus Ihrem Buch. Seite 139 habe ich mir aufgeschrieben. Jetzt bin ich nicht nur ein Typ, sondern eine Marke. Ich bin der Sitzmann. Ich kann etwas vorweisen, denn ich lebe mit dem, vor dem viele Menschen eine wahnsinnige Angst haben. Mit einem Handicap. Zitat Ende.
Ja, ist auch so. Also ich meine, dasselbe hat es in seinem Vorort ja vielleicht auch ganz passend gesagt. Vielleicht ist es auch wirklich Bestimmung gewesen. Man kann ja auch an sowas wachsen, wenn man das glaubt, ja. Wenn man für eine bestimmte Sache auserkoren wird, weil man vielleicht Sitzmann heißt und jetzt im Rollstuhl sitzt und dann jetzt auch noch ein Buch geschrieben hat, das Der halbe Mann heißt und sich mit dieser ganzen Sache einfach gut arrangiert hat und für viele Menschen da ein Vorbild abgibt, was ich auch sehr gerne tue.
Sie schreiben ja auf Ihrer Website zum Beispiel, also das finde ich schon ein bisschen sarkastisch, meine Erfolgsstory beginnt 1992 auf der Intensivstation.
Habe ich mir gedacht, dass es jetzt kommt.
Ja.
Ja. Ich kann es auch nur als solche betiteln, denn seitdem
hat sich Ihr Leben total geändert.
Natürlich
es wäre alles
Leben
nicht
geändert.
So gekommen, Sie würden heute nicht hier sitzen zum Beispiel.
Vielleicht würde ich jetzt hier sitzen, aber ich würde natürlich nicht mit Ihnen über dieses Thema sprechen, das ist ja ganz klar, ne? Ja gut, die Erfolgsstory, das habe ich deswegen so getauft, weil für mich ist es schon der Beginn des ganz großen Erfolgs, dass ich überhaupt noch weiterleben durfte. Ja? Also ich bin ja unheimlich dankbar gewesen bis heute, dass das noch weiterging und dass mich der Liebe da nicht gleich geholt hat zu sich. Also ich muss ja eine Aufgabe gehabt haben. Ja. Also wie gesagt, der Glaube versetzt ja Berge. Wenn man sowas glaubt, dann kann man sich aus einem solchen Glauben heraus so dermaßen motivieren, dass man da so unendlich Kraft schöpfen kann. Also
es war eine Sicherheit in mir, heißt es auch in Ihrem Buch. Das habe ich mir nämlich auch notiert.
Mhm.
Und die würde ich an dieser Stelle nun doch auf ein Gottvertrauen zurückführen. Sind Sie denn ein religiöser Mensch?
Nee, ich bin aber ein gläubiger Mensch. Das muss nicht zwangsläufig miteinander zu tun haben. Also ich bin gläubig, aber ich kann mit der Kirche zum Beispiel nichts anfangen. Und das schließt sich ja auch nicht aus. Also ich glaube schon daran, dass es da jemanden gibt, der auf uns aufpasst. Und vielleicht hat er das auch niedergeschrieben, was ich jetzt gerade lebe. Da glaube ich schon dran.
Auch an ein Leben nach dem Tod?
Auch an sowas glaube ich, ja.
Sie sind ja sozial engagiert, unter anderem beim Förderverein der Söhne Mannheims.
Der jetzt konkret Aufwind e.V. heißt, so wie das Projekt am Anfang getauft wurde. Man hat das nochmal umbenannt. Und dieser Aufwind e.V., also dieses Projekt Aufwind, ist ein Generationenhaus in Mannheim. Ist quasi die Herberge jeden Tag, also von Montag bis Freitag, die Herberge für obdachlose Menschen, für Kinder aus der Neckarstadt, die aus sozial schwachen Familien kommen, die einfach Unterstützung brauchen. Es wurde dann Infrastruktur geschaffen. Wir haben eine Gastronomie-Küche installieren lassen da, natürlich auch mit großer Hilfe von Xavier und auch von anderen Sponsoren, die da Geld investiert haben.
Wie kommen Sie eigentlich an die Sponsoren dran?
Ansprechen, Projekt vorstellen, überzeugen. Um Spende bitten. Das ist mal so der schnelle Abriss, ja. Das war ja unser Norwegen-Projekt, das diente ja auch Aufwind e.V.
Mhm.
Wir haben ja mit diesem Rennen auch Geld gesammelt. Das waren knapp 20.000 Euro.
Auch für dieses Projekt?
Für dieses Aufwind e.V., genau.
Mhm.
Und gut, also das ist also für Kinder, für jede Generation ist es eigentlich, ja. Auch für ältere Menschen, auch dass die älteren Menschen mit den ganz Jungen, mit den kleinen Kindern zusammenkommen. Und die können sich ja auch noch was geben. Es ist ja auch völlig egal, wie viele Jahre zwei Menschen trennen, also irgendwas können die ja immer voneinander lernen. Und da können die Kinder einfach auch dann zum Mittagessen kommen, weil es auch viele Kinder gibt, die morgens in die Schule gehen und schon Hunger haben, weil beispielsweise die Eltern das Geld versoffen haben, ja, weil sie Alkoholiker sind oder sowas. Also die wildesten Geschichten. Und die bekommen da einfach, ich will es mal sogar zweite Familie oder vielleicht sogar auch die Familie nennen, die sie sich vielleicht erträumt haben oder sie haben auch noch nie gewusst, dass es eine gibt. Und da bekommen sie dann nach der Schule auch Hausaufgabenhilfe und auch verschiedene andere Angebote. Es gibt eine Naturgruppe, da gehen sie mit dem Hund spazieren und sowas. Also das sind alles so Sachen, die für diese Stadtkinder da überhaupt gar nicht alltäglich sind. Und es gibt auch eine Musikgruppe, natürlich, klar, muss es ja geben. Und finde ich auch ganz toll. Und es gibt auch verschiedene andere Gruppen. Und alles passiert ehrenamtlich und ist auch im höchsten Maße unterstützungswert. Und wir haben uns vor allen Dingen um Aufwind gekümmert, als wir 2006 dieses Norwegenrennen gefahren sind und Geld gesammelt haben. Im Nachgang dann noch ein bisschen und jetzt immer mal wieder, aber nicht mehr konstant. Aber ich verfolge das natürlich. Ich bin auch Mitglied in diesem Verein und ich erwähne das auch immer wieder, weil ich mitbekommen habe, was das für ein großer Kraftakt ist, sowas aus dem Boden zu stampfen. Ja? Nicht nur, dass man diese ganzen Behördengänge dahinter sich bringt und diese ganzen Vorschriften erledigt, sondern auch überhaupt mal eine Location zu finden, die dann auszustatten, das überhaupt machen zu dürfen und dann das Geld zu haben, um da ja einfach was aus dem Boden zu stampfen. Und halt auch viele Menschen, die einfach zusammen anpacken und das auch unentgeltlich tun. Ja, das ist ja auch irgendwie im, wie soll ich das sagen, also das stagniert ja so ein bisschen. Also das Ehrenamt müsste man ja viel mehr anpreisen, weil das ja auch so was Tolles ist. Deswegen haben wir das ja auch gemacht. Wir sind ja da hingegangen und haben den Kindern geholfen oder haben diesem Projekt geholfen, weil wir natürlich auch eine soziale Ader haben und weil uns das einfach so ein tolles Gefühl gegeben hat.
Wer ist wir und wer ist uns?
Wenn ich jetzt von wir rede, dann meine ich den Stefan und mich. Der Stefan arbeitet ja auch schon seit über einem Jahrzehnt in diesem Bereich, der ist also Horterzieher.
Sie haben sich ja auch kennengelernt bei einem Betreuungsprojekt für Jugendliche, ne?
Genau, das war das Projekt von der Stadt Darmstadt, von der Jugendpflege in Lindenfels im Albert-Schweitzer-Haus. Alle, die es kennen, die werden jetzt aufschreien. Das ist ein ganz tolles Haus von der Stadt Darmstadt für die Darmstädter Stadtkinder im Odenwald, dass sie auch mal was anderes außer Asphalt sehen, dann kommen die dann dahin. Mhm. Haben die Möglichkeit, da im Wald rumzuspringen und im Bach zu suhlen und also...
Und wie bekommt man das so alles unter einen Hut, beziehungsweise wie bekommen Sie das alles unter einen Hut? Arbeit, hin und wieder mal ein Training, Schreiben, Lesung, Tochter, Hausarbeit.
Ich habe auch ganz gern was
wie
Neues.
Wie sieht denn Ihr Tag eigentlich aus?
Oh, das kann unterschiedlich sein. Es kommt darauf an, ob eine Lesung drin ist, ob ich die Emily habe. Die habe ich ja die halbe Woche. Und natürlich gehe ich ja noch ins Büro. Also, ich meine, es ist vollgestopft. Ja. Also, wenn der Vati mal frei hat, dann kümmert er sich um den halben Mann. Ja. Um die Zuschriften der Hörer oder der Fernsehgucker oder... um die nächste Lesung oder, also es gibt ja immer was zu tun. Ich muss mich ja eher selbst bremsen. Jetzt nochmal zu der Frage, wie bekomme ich das alles unter einen Hut? Das ist einfach beantwortet, weil ich das will. Deswegen klappt das. Das ist natürlich ein organisatorischer Aufwand. Man muss sich da schon überlegen, wie der Tag durchgetaktet ist und was jetzt hier auf Priorität 1 steht und was eher ein bisschen weiter hinten kommt. Dann muss ich natürlich immer sagen, wenn die Emily da ist, dann steht sie auf 1 und alles andere muss ich einreihen.
Welche Projekte sind für die nächste Zeit geplant?
Noch ein paar interessante Leseprojekte, die in dem Fall nicht öffentlich sind. Also das eine zumindest nicht. Ich lese noch im Knast. Das finde ich ganz gut. Vielleicht entsteht daraus auch mal so eine Gefängnistournee. Ich nenne das mal Gefängnis. Finde ich auch eine wichtige Sache. Denn die Leute, die da einsitzen, gut, natürlich hat es einen Grund, warum die da sitzen. Aber also denen kann man vielleicht auch mal was anderes erzählen. Und vielleicht bringt denen das auch was, aus ihrem tristen Alltag rauszukommen.
Und Sie haben ja auch Ihre Schüchternheit von früher verloren, habe ich mir sagen lassen.
Etwas.
Wie geht sowas?
Wie bin ich die losgeworden? Ich denke, das kam mit der Selbstständigkeit nach dem Unfall und der Tatsache, dass ich unbedingt ja auch weiterkommen wollte. Ich wollte mich ja weiterentwickeln und ich wollte ja auch so viele Sachen machen. Und vieles war einfach nicht machbar, wenn man nicht gesprochen und geredet hat. Und auch ganz speziell mit den Menschen geredet hat. Ja, man musste ja so offensiv sein, so oft. Also ich stand zum Beispiel bei einem Bäcker an der Theke und es waren noch zwei Leute vor mir. Und ich meine, man kann jetzt nicht sagen, also um mich jetzt mal selbst zu beschreiben, ich bin jetzt schon ein Sitzriese. Also ich bin im Sitzen ja manchmal so groß wie manche Leute im Stehen. Und dennoch hat man mich damals an dieser Bäckertheke einfach übersehen, ja, will ich jetzt mal in Anführungsstrichen sagen. Und da muss man sich dann einfach behaupten, weil ich es auch unverschämt fand, dass man mich jetzt da einfach übersehen hat, habe ich dann meinen Mund aufgemacht. Und sowas gab es halt immer wieder mal. Ja. Oder man muss irgendwo hin oder irgendwo durch. Oder können Sie mir mal was aus dem Regal rausgeben? Das sind so alltägliche Sachen, ja. Und dadurch habe ich das, glaube ich, auch verloren. Gut, und dann habe ich natürlich damit auch gemerkt, das ist irgendwie mein Ding. Ich kann das auch erzählen. Das macht mir nichts aus. Und wenn die Leute mich angucken, dann spreche ich die jetzt einfach mal ganz offensiv an und frage, was sie jetzt gerade wissen wollen. Das habe ich ein paar Mal gemacht im Café. Ein paar Mal ist es auch völlig in die Hose gegangen, weil die Leute sich natürlich komplett überrumpelt gefühlt haben. Und dann gedacht haben, ach Gott, der Behinderte, jetzt spricht der mich auch noch an. Ich will ja eigentlich gar nichts und ich habe ihn nur mal so geglotzt.
Haben die Menschen denn Berührungsängste, wenn sie sie sehen?
Ich denke, dass sie das oft haben. Ihre Chance ist immer, wenn sie mich ansprechen und ich dann mal was sagen darf. Weil dann merken sie eigentlich ziemlich schnell, dass sie das nicht haben müssen. Aber manchmal kommt es dazu nicht. Ja? Wenn man sich einfach so durch die Stadt bewegt und die Blicke einem folgen, dann, ja gut, dann ich meine, ich sehe das heute auch gar nicht mehr. Aber am Anfang habe ich das noch gesehen und ja.
Lieber Florian Sitzmann, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Ich danke Ihnen, dass Sie sich auf den Weg in unser Studio gemacht haben und möchte auch nochmal an Ihr Buch erinnern, Der halbe Mann, dem Leben Beine machen, erschienen im Gütersloher Verlagshaus zum Preis von 17,95 €. Sie, Florian Sitzmann, ziehen darin ein Resümee Ihres Lebens und vermitteln den Leserinnen und Lesern auf charmante Weise, wie positiv und lebenswert das Leben auch mit Behinderung sein kann. Es ist sehr humorvoll, sehr kurzweilig geschrieben und es weist auch darauf hin, worüber man vielleicht doch mal nachdenken sollte. Außerdem haben Sie eine Website, wo man sehr viel über Sie erfahren kann, www.dersitzmann.de. Siehe Marke.
Ja, genau, auch die nächsten Auftritte, die ich im Fernsehen habe oder vielleicht auch im Radio. Lesungen sind da beschrieben.
Und die letzte Musik sollten Sie uns auch noch ansagen, bevor wir uns verabschieden.
Da habe ich mir aus dem Album Wetzingen in Schwetzingen, MTV Unplugged, von den Söhnen Mannheims gewünscht. Was wird mich erwarten?
Das war also Doppelkopf in HR2 Kultur. Heute mit dem Autor
Florian Sitzmann.
Und mit Ulrike Knapp. Alles Gute. Dankeschön.
Vielen Dank.
Ich hab keinen Bock, ich hab es satt. Ich hab Kopfschmerzen, ich bin überplatt. Egal was passiert, ich hab nichts geliebt. Zu viel Stress, zu viel Discreet. Das ist Klient, ich blabber nochmal. Nix ist klar, nix ist wunderbar. Leben ist Art, ist nur ein Test. In diesem Moment ist nur ein Fest. Sonst auf mein Heim noch gleich ein Test. Da mal dann Liebe, aber put them to rest. Anywhere we go, my story, yeah, the greatest.
Was wird mich erwarten? Was wird mich erwarten? Was wird mich erwarten, wenn ich wiederkomm?
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.